Vor so Gedenktagen oder Feiertagen ist es für einen Pastor nicht immer ganz einfach, weil die Auswahl der Bibelstellen reduziert sich eigentlich auf die Geschehnisse. Und dann ist die Frage, was kann man da als gute Sache für heute noch heben, dass ich das heute einsetzen kann. Aber ich habe gedacht, bevor ich das mal mache, ich mache es wie 2013, 2014 und jetzt auch 2015, deswegen steht das da noch, das war 2013 unser Jahresmotto. Erinnert ihr euch noch dran? Ja? Ach, deswegen könnte ich das Gleiche nochmal predigen von damals, oder? Nee, werde ich nicht machen, weil das Wort Gottes bringt Neues hervor. Aber ich möchte trotzdem mit uns die Ostergeschichte lesen, so wie man die Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten liest, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was geschrieben steht. Weil das ist das, was Bestand hat. Die eine oder andere Predigt, die kann man nachher knicken, aber das Wort, das sollte stehen bleiben. Und so lese ich die Ostergeschichte aus dem Johannesevangelium von Vers 20, 1 und folgende. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaute hinein und sieht die Leichentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber auch das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und siehe zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sagt ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Als ich diese Geschichte gestern gelesen habe, die Parallelstellen in Markus, Lukas, Matthäus mir nochmal angesehen habe, habe ich gedacht, was ist eigentlich leichter zu glauben, die Jungfrauengeburt oder diese Geschichte? Und ich habe da gestanden und habe gedacht, ist ja eigentlich starker Tobak. Ich will euch das nochmal so Revue passieren lassen, was ihr wirklich glauben müsst. Und dann frage ich mal euch, ob ihr das auch wirklich glaubt. Ne? So etwa 6 Uhr morgens früh, Sonnenaufgang am 1.4. war in Jerusalem, so 6.26 Uhr, könnte also so um diese Zeit gewesen sein, geht Maria Magdala zum Grab. Das war die Frau, von der geschrieben steht, dass 7 Dämonen ausgefahren sind und dass sie eine Nachfolgerin Jesu war. Sie ist in der Kirchenlegende ganz hoch oben angesiedelt als eine heilige Frau. Sie war bei der Kreuzigung dabei, sie war dabei, wie sie ihn ins Grab gelegt hatte, und jetzt kommt sie, also ich sag mal, wahrscheinlich typisch Frau, ein bisschen übersteigert, ein bisschen religiös, kommt zum leeren Grab, ist noch gezeichnet von der Karfreitagsliturgie, ja, am Kreuz das Ganze miterlebt hat, und sie verpeilt, wo das Grab war. Bei der Ankunft, der Stein ist weggerollt. Matthäus beschreibt, dass noch ein Erdbeben dazu gewesen ist. Das Grab ist leer. Reaktion, Diebstahl. Damit ist es aus, dass man eine Pilgerstätte machen könnte. Ich meine, heute macht sich das ja gut. Compostela so am Ende des Jakobswegs. Man kann gut hinpilgern. Man kann nach Rom pilgern, da wo Petrus Gebeine noch sind, oder nach Chennai, da wo der Apostel Thomas begraben liegt und noch Reliquien da sind. Das wäre was gewesen, jetzt ist Jesus Grab noch, aber wenn du nach Israel gehst, kannst du ja knicken, du weißt ja gar nicht, ob das richtige Grab da ist. Das liegt daran. Na, Maria rennt zu Petrus und Johannes, die mit einem dicken Hals zum Grab, das Grab ist geräubert worden. Was ist geschehen? Petrus hinter Atem kommt etwas später rein und denkt, Schweinerei. Sie haben das Grab leer geräumt. Die nüchterne Feststellung der beiden, das Grab ist leer, gegen den Raub spricht die geordnete Gruft mit zusammengefalteten Tüchern. Aber ich glaube, es war nicht unbedingt glaubensstärkend. Versetzt euch in die Situation dieser beiden. Gerade noch die ganze Tragik um Karfreitag und jetzt das noch hinterher. Wahrscheinlich sind sie gegangen und haben gesagt, wir glauben nur das, was wir sehen. Maria und die Begegnung mit den Engeln, naja, immer wenn was Wichtiges ist, kommen Engel. Vielleicht auch was für Psi-Forscher, so Nachgängerphänomene, jeder, der sich mal damit beschäftigt hat. Man kennt sowas ja, dass Totenerscheinungen dann da sind. Der Sendungsbefehl geht und sagt das meinen Brüdern. Und jetzt müsst ihr euch wirklich vorstellen, nicht Siegfried steht hier vorne, sondern wir haben gerade Karfreitag erlebt, richtig erlebt, nicht nur so in Gedenkminuten. Und dann kommt eine von unseren glaubensstärkenden Schwestern hier rein und schreit hier rein, der Herr ist auferstanden. Da sagen wir, na danke. Versteht ihr? Wir müssen uns das mal nochmal so richtig vorstellen. Was ist leichter zu glauben, habe ich mich gefragt. Die Jungfrauengeburt oder das? Also ich war versucht in der Vorbereitung zu sagen, die Jungfrauengeburt. So streng nach dem Motto, niemand ist bisher zurückgekommen. Ja, und mittendrin in diesem Ganzen geht die Geschichte weiter. Und da wird es dann interessant. Jetzt zwischen Hoffen und Bangen kommt man zu den Jüngern. Die haben etwa 10 Stunden, so mal über den Daumen, von morgens 6 bis es dunkel wurde, sagen wir mal 6, 7 Uhr, 12 Stunden, in absoluter Unsicherheit da verbracht. Keiner wusste genau, was wirklich geschehen ist, ob man der Maria glauben sollte oder nicht, ob sie wirklich den Herrn gesehen hatte, ein Gespenst, oder ob man das in die Rubrik der Psi-Phänomene einordnen müsste. Die Riesendiskussion mit Petrus und Johannes, wahrscheinlich war das der Gärtner, der noch Ordnung bringen wollte nach dem Grabraub, oder ich weiß ja nicht, was die ganze Zeit diskutiert haben, aber die Bibel berichtet Folgendes. Vers 19. Am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Frieden sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und danach kommt die Geschichte dann mit dem Ungläubigen oder dem gläubigen Thomas, wie man das sehen will. Hier wird die Sache auf einmal interessant. Bisher waren lauter Zweifel da, wie sie bei Paul und anderen von uns auch sind. Ich will das mal so einflechten. In jungen Jahren habe ich Däniken gelesen. Ich weiß nicht, wer kennt das hier so, Däniken? Wer hat das mal gelesen? Ich war immer verliebt in Zukunftsromane. Und da liest du Däniken und dann stellt er so lauter Theorien auf, warum das und das mit Überirdischen zu tun haben müssen. Und bringt dann wirklich mächtig logische Dinge auf den Tisch. Beeindruckend. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich auf einmal dachte, ja, vielleicht war Jesus auch nur ein Außerirdischer. Ich bin auf einmal auf ganz andere Ebenen gekommen in meiner Denkstruktur. Aber dann habe ich Begegnungen mit Jesus gehabt in meinem Leben, wo er ungefragt in meinen Unglauben hineinkam. Oder wir müssten vielleicht auch noch ein Stückchen weitergehen und sagen, naja, wenn ich in der Bibel weiterlese, dann ist im ersten Korintherbrief geschrieben, dass Jesus ganz vielen erschienen ist. Nicht nur denen, die da eingeschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Das reicht mir aber immer noch nicht so ganz. Das war schön für Sie. Aber was ist die Botschaft für uns? Und jetzt kommen wir zur Predigt. Ich habe gedacht, Ostern ist wie Weihnachten, wie Ostern, wie Pfingsten und Himmelfahrt an einem Tag. Also ein Grund zur Freude. Und ich will das ein bisschen erläutern und ich habe das deswegen so genannt, dass wenn du nach Hause gehst und sagst, worüber hat er denn gepredigt, dass dir einfällt Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt. Weil alles ist in dieser Geschichte drin. Und vielleicht schauen wir da mal ein Stückchen hin. Weihnachten, Pfingsten und Himmelfahrt und Ostern natürlich auch, aber davon gehen wir ja aus. Das erste, Weihnachten, Shalom, Frieden. Und es waren Hirten auf dem Felde. Ja, kennt ihr die Geschichte noch? Was singen die? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden. Ah, das wird interessant. Da wird diese Botschaft zum ersten Mal richtig reingeprägt und Frieden auf Erden. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine Osterbotschaft. Die müssten wir eigentlich, statt gegen Atomkraft zu demonstrieren oder irgendwas anderes, die Friedensbotschaft von Jesus muss wieder raus. Weil was nützt mir das, wenn in Afghanistan Frieden ist und bei mir die Ehe den Bach runtergeht, weil ich nicht friedlich sein kann? Was nützt es mir, wenn ich sage, da wird ein Waffenstillstand ausgehandelt und ich komme mit meinem inneren Unruhezustand nicht zurecht? Und es ist doch irgendwie sonderbar, seit Menschengedenken will jeder Mensch Frieden haben. Ich sag's mal so, wie ich meine Frau geheiratet habe, da war mir ganz klar, ich habe sie lieb und ich war mir auch ganz sicher, sie hat mich lieb und wir beide wollen mit Sicherheit immer nur Frieden im Haushalt haben. Haben wir das geschafft? Nee, wa? Lach an mir. Ich wollte Frieden haben. Ja, habt ihr gemerkt, die Redewendung, ich schiebe das mal nicht in ihre Schuhe. Ja, ich kehre mal vor meiner eigenen Tür. Aber jeder, der hier sitzt, will Frieden haben, stimmt's? Jeder möchte Frieden haben, auch Frieden in der Gemeinde. Das wäre ja noch ein ganz hohes Gut, nicht? Aber wie wird sich in Gemeinden oft gezankt? Und dabei haben wir Weihnachten, Ostern, ja, wir haben überall die Friedensbotschaft. Und hier stelle ich eins fest, was ganz wichtig ist und ganz stark. Wir brauchen diesen Frieden wieder und deswegen als erstes diese Botschaft und Frieden auf Erden. Hier kommt der Herr Jesus selbst als erstes und bestätigt nochmal, wenn du nirgendwo Frieden findest, bei mir kannst du ihn finden. Wenn du in Angst gebunden bist, dann kommt Frieden. Nicht, wenn Waffenstillstand da ist, sondern wenn der Friede Gottes in dein Herz hineinkommt. Das ist die Weihnachtsbotschaft und Frieden auf Erden. Und da kann Ostern heute ganz real werden für uns, wenn wir sagen, okay, ich habe innerlich so eine Unruhe, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Tranquilizer, ich bräuchte ein Tablettchen, damit ich besser schlafen kann. Nebenbei, die Tabletten, die man umsonst kaufen kann, gehen Heuschnupfen, die machen ganz schnell müde. Aber ich sag dir, die nehmen nicht den Unfrieden weg. Du pennst und am Morgen ist der Unfriede wieder da. Ostern heißt, der Herr kommt und sagt Shalom. Sagt Shalom zu dir. Wie Weihnachten. Ist genial, oder? Wenn du heute rausgehst und warst innerlich unruhig und hast dich nicht vom Heiligen Geist berühren lassen, dann kannst du den Ostergottesdienst weitestgehend knicken. Aber er kommt zu seinen Jüngern und sagt, Friede, Shalom. Das ist mir so aufgefallen. Ne? Ach ja, wollte ich euch auch noch sagen, es geht wieder um das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Osterfreude im Heiligen Geist. Aber ich muss mit euch noch das nächste angucken. Ich glaube, das muss noch ein Bibelvers sein. Himmelfahrt und Ostern. Ich überspringe irgendwie Pfingsten, aber das kommt noch. Weil da habe ich eine theologische Frage an euch und bin gespannt, wer mir die beantworten kann. Da ist ein ganz kniffliges Ding drin in dieser Geschichte. Das ist mir aufgefallen, wo ich dann ganz viele schlaue Bücher aufgeschlagen hatte und keines dieser Bücher hat mir eine Antwort gegeben. Die haben alle rumgeeiert um diese Frage, die ich euch gleich stelle. Also seid schon mal bereit. Eine heiße Frage. Aber jetzt sind wir mal bei dem, was klar ist. Der Missionsbefehl kommt. Ein ganz einfacher. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der kürzeste Missionsbefehl, der in der Bibel drin ist. Und ich habe gedacht, naja, wie ist er denn gesandt worden? Und habe nur zwei Bibelstellen rausgesucht. Die sind so fantastisch. Das heißt, du musst draußen niemanden mit dem Lasso einfangen und ihm zu sagen, gemacht, Jesus liebt dich. Sondern der Herr Jesus ist gesandt worden mit diesen Versen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, die sich fürchten, Klammer auf, Klammer zu, die Friedlosen, Klammer auf, Klammer zu, die in Unfrieden gefangen sind, denen zu predigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, Klammer auf, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Hammermäßig, nicht? So ist Jesus gesandt worden. Oder schauen wir noch den Lukas 19, Vers 10, Vers an. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Jetzt habt ihr natürlich ein Päckchen zu tragen, nicht? Ich werde nachher am Ausgang stehen und werde mal fragen, na, was hast du dir jetzt vorgenommen am Ostern vom Sendungsbefehl? Und dann werde ich feststellen, viele gucken auf unendlich und sagen, schön, dass es dich gibt, wünsche dir einen angenehmen Sonntag. Ja. So würde ich da stehen an deiner Stelle. Verstehst du? Aber das ist das, was der Herr Jesus dir anvertraut. Er sagt, das gebe ich dir mit, dieses Fund. Du darfst Leute, die gefangen sind, frei entlassen. Ist doch genial, oder? Was sagt Herr Jesus, nimm den Willi. Der ist Ranger, der kann bauen, also der Willi, der kann das, aber nicht mich. Doch, er meint dich. Er meint dich. Das ist ein Adeln, was von Ostern kommt. Der Missionsbefehl von Ostern, ganz kurz formuliert. Ich meine, später bei Himmelfahrt wird er noch ein bisschen ausgeführt mit Dämonen austreiben, mit Schlangen hochheben und so weiter. Das ist eine Sache hier. Kommt Himmelfahrt ins Spiel. So, und jetzt kommen wir zu der theologischen Frage. So. Seid ihr schon gespannt? Wenn ihr abgeschaltet habt, spätestens jetzt könnte die Frage kommen auf mich zu. Ja. Er haucht sie an und spricht zu ihnen, nehmt den Heiligen Geist. Ich habe mich gefragt, konnten die nicht bis Pfingsten warten? War das nun schon Pfingsten? Er sagt doch später, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Warum jetzt schon, Heiliger Geist? Weil, ja. Wer hat eine Antwort? Ich habe wirklich einige Bücher gewälzt und Kommentare, aber keiner hat mir eine befriedigende Antwort gegeben. Ich habe auch keine. Ich habe drei Theorien. könnt ihr halten, wie ihr wollt, aber ist ja für mich schon mal interessant. Die erste, bei Pfingsten wurde Joel 3 erfüllt. Hier wurden einige punktuell mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber in Joel 3 steht die Verheißung, die Pfingsten geschah, er will seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Pfingsten war die Ausgießung für uns. Das ist einer der Argumente, die ich habe, wenn jemand sagt, Pfingsten, das war alles vor 2000 Jahren, aber heute nicht mehr. Ich sage, nee. Pfingsten war alles Fleisch und das gehört hier dazu. Und ich sage euch was, dieses Fleisch braucht Heiligung. Dieses Fleisch braucht Heiliger Geist, sonst bin ich zu jeder Untat fähig. Du kennst mich noch nicht richtig, wa? Aber ohne Heiliger Geist, Gnade dir Gott, ja. Aber wenn der Geist auf uns kommt und wirklich Liebe fließt, hey, das ist genial. Also meine erste Theorie ist, die Jünger kriegen schon mal einen Vorgeschmack, aber Pfingsten war für alle. Ausgießung des Geistes. Theorie Nummer zwei. Dieses Anhauchen oder Einhauchen findet man ganz am Anfang bei Adam. Als der Mensch erschaffen wurde, kleine Klammer auf, Adam heißt nicht der Mann Adam, sondern heißt übersetzt der Mensch, geschlechtsneutral. Ist also keine Personenbezeichnung, sondern eine Gattungsbezeichnung, die hier eine Rolle spielt. Adam, der kriegt Leben eingehaucht. Meine Theorie ist, dass die Jünger so fertig waren mit dem Leben, in der Angst, dass sie ganz neu wieder, du bist mein Kind. Ihr Krücken, ihr seid alle weggelaufen. Ihr müsst wieder verstehen, ihr seid mein Kind. Ich glaube, mein Hauptproblem, das ich als Christ habe, dass ich immer wieder vergesse, dass ich sein Kind bin. Ich glaube, wir bräuchten das jeden Gottesdienst, dass der Hauch seines Geistes so auf uns käme, wie bei Adam, dass wieder Leben in uns eingehaucht würde. Manchmal denke ich mir, wenn die Gegenwart Gottes sich so lagert im Gottesdienst, wenn ich merke, er ist ja da, dann ist es nicht nur, dass ich jetzt zugerüstet werde zum Dienst oder irgendwas Gigantisches zu tun, sondern dann ist es da, dass ich wieder weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen, so wie ich bin. Meine Theorie, deswegen, nehmt hin, du bist mein Kind. Vielleicht auch, das ist Theorie Nummer drei. Weil ohne Heiligen Geist kann ich keine Sünden vergeben. Machen wir es mal erst ganz persönlich. Wenn ich wirklich Prophet wäre und dir deine Sünden hier von vorne vorlesen könnte. So ganz spezifisch, sage ich, Karl Ludwig, steh mal auf. Du hast dieses und jenes in der letzten Woche getan und gestern Abend, das war auch noch ein Fehlgriff. Und es wird dir durchs Herz gehen. Dann könntest du sagen, ich gehe zu Jesus und er vergibt mir. Sündenvergebung fängt mal erst mit dir persönlich an, dass du dir auch vergibst, dass du schon wieder das Gleiche getan hast wie immer. Das ist ein Wort für Wiederholungstäter, die sich nicht mehr selbst vergeben können. Du kannst Vergebung aussprechen und sagen, weil Jesus lebt, lebe ich auch, because he lives. Weil er lebt, lebe ich auch. Ganz wichtig, dass wir lernen müssen, uns selbst zu vergeben als erstes. Ich glaube, deswegen muss ich angehaucht werden, damit ich das verstehe. Das hat noch gar keinen Funktionalismus, dass ich sage, jetzt gehe ich zum anderen und sage, na, Knut Wuchtig, ich kenne dich, ich weiß, was du getan hast. Du bittest um Vergebung, also vergebe ich dir auch im Namen des Herrn. Geh nach Hause, du bist ohne Schuld. So ein modernes Beichterlebnis. Aber viele sind hier, die können sich manche Sachen in ihrem Leben nicht mehr vergeben. Warum bin ich so doof gewesen, heißt das. Wieso beleidigst du ein Kind Gottes so und sagst, warum bist du so doof gewesen? Viele von uns können sich nicht selbst vergeben für das, was sie mal getan haben. Ich glaube, wir müssen wieder angehaucht werden durch den Heiligen Geist, dass da auch Freiheit reinkommt. Wir schauen nach vorne. Wer zurückschaut und nimmt den Flug, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes, so steht es geschrieben. Also drei Theorien, weswegen sie da angeblasen werden mussten und sahen, nehmt Heiligen Geist, ich weiß nicht wieso, Ruach, den Geist, das verstehe ich, aber warum, Herr Jesus, ich brauche Erkenntnis. Und vielleicht, während ich gesprochen habe, ist bei dir eine vierte Theorie geboren worden, lasse mich wissen, ich möchte diese Schrift besser verstehen. Und dann bleibt noch, jetzt hatte ich Weihnachten mit Frieden, wa? Ich hatte Himmelfahrt mit, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Ich hatte jetzt Pfingsten, ja. Jetzt blieb noch Ostern. Und das Geheimnis von Ostern ist wirklich diese Autorisierung der Vergebung der Schuld. Diese Stelle von 1. Korinther 15, 19, 12 bis 19, da entwickelt das Paulus nochmal ganz neu. Er sagt, wäre Jesus nicht auferstanden, gäbe es keine Vergebung der Schuld. Und ich weiß eins genau, keiner von uns kommt oben rein ohne Vergebung der Schuld. Mit Schuld kommst du oben nicht rein. Deswegen ist die Vergebung der Schuld so wichtig. Deswegen ist ein zentraler Punkt in der Verkündigung. Sowohl in der Schamgesellschaft wie auch in der Schuldgesellschaft spielt das eine Rolle, dass Vergebung ausgesprochen wird, dass du heil werden kannst, dass du frei werden kannst von deinen Vergehen. Ihr Lieben, wenn ich uns ansehe, ich müsste Spiegel hinhalten, um euch zu zeigen, wie ihr hier sitzt, und ihr müsstet mir den Spiegel hier vorhalten. Ich bin nicht fähig, so heilig zu leben, wie es sich gebührt, dass ich oben wirklich einen Platz kriege. Aber Ostern heißt, es ist Vergebung geworden, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Du darfst kommen, du darfst kommen. Und jeder, ich sag's mal banal, ist schon interessant, nicht? Mit den Viechern, aber der Herr liebt sie auch. Ja, für mich sind na gut, das, die Gattungsbezeichnung heißt Hund. Römer 8, Vers 1, so ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Erlösung, Schluss jetzt geschrieben. Die ganze Schöpfung sehnt sich. Aber manchmal denke ich, ich habe mich so drauf fixiert, es ist ja alles klar, Vergebung der Sünden, das macht man schon mal so. Und verpeile dabei, welche Tragweite Sünde eigentlich hat, sie schließt vom Reich Gottes aus. Und Ostern heißt, der Herr Jesus kommt und sagt, ich gebe Vollmacht, Sünden zu vergeben. Im einfachsten Fall heißt es, du vergibst deinem Nächsten, wenn er zu dir kommt und sagt, kannst du mir bitte vergeben. Aber es geht noch viel weiter. Wenn du wirklich kommst und deine Sünden bekennst, dass ich dir sagen kann, weil du deine Sünden bereust, weil du Gott um Vergebung gebeten hast, geh nach Hause, du kannst ledig sein. Wenn der Herr gleich wiederkommt, du bist dabei. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns auf der Wolkenbank Nummer 14. 7 ist schon so besetzt. Versteht ihr? Wenn wir das verstehen würden, da bricht dann Osterfreude durch. Dann weiß ich, dann sitzen hier ganz viele Heilige. Nicht, weil sie alles geschafft haben, sondern weil sie Ostern geglaubt haben. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Das ist der eine Teil. Aber Ostern ist der Stempel unter der Begnadigungsurkunde. Weil Jesus lebt, lebe ich auch. Ich kann ihn morgen sehen, I can face tomorrow, because he lives. So gibt es 4 Dinge in dieser Geschichte, die mir aufgefallen sind. Teil 1, es ist wie Weihnachten. Frieden auf Erden. Du kannst nach Hause gehen und kannst Frieden haben. Du kannst Frieden schaffen, weil dir die Friedensbotschaft zuteil geworden ist. Ich glaube an die Himmelfahrt. dass Jesus mich sendet. Ich verstehe es nicht, aber ich darf gehen. Menschen, die bedrückt sind, zu sagen, wow, du kannst leben. Den Sendungsbefehl, dass Jesus mich in die gleiche Stufe stellt. Ich verstehe es nicht, aber ich darf es nehmen. Ostern heißt für mich Pfingsten erleben. Ich muss angehaucht werden, damit ich es verstehe. Und Ostern heißt für mich Ostern. Mir können meine Sünden vergeben werden. Und ich möchte das von Ende hier aufrollen und einen Moment von hier vorne schweigen, um vielleicht da nochmal im Nachklang zum Vater Unser, wo wir es schon gebetet haben, dass du, wenn du bestimmte Dinge noch im Kopf hast, wo du gefehlt hast, dass du die Dinge in einem stillen Gebet Gott nennst. Nenn sie ihm einfach mal. Musst du deinem Nachbarn nicht ins Ohr flüstern. Du kannst es ihm heute noch hier sagen. Dass jeder, der rausgeht, nachher sagt, okay, ich habe sie hier gelassen. Fällt dir nichts ein? Soll ich nochmal über Sünden predigen? Ich biege dir irgendeine bei, das kann ich sagen. Ich kenne mich doch. Ich muss nur von mir auf andere schließen. Ich möchte mit euch beten, dass wir es von hinten her aufrollen. Lassen wir doch das Versagen in der Osterbotschaft zurück. Lass uns beten, mit Jesus reden. Klassen. Und ich möchte angehaucht werden, dass ich nicht wieder zum Wiederholungstäter werde, sondern dass Kraft genug da ist, als Kind Gottes zu leben. Ich möchte lernen zu vergeben, mit einem weiten Herz nicht zu richten, sondern zu vergeben. Ich möchte diesen Frieden haben, nicht gejagt zu sein in dieser Zeit, sondern den Shalom von dir aufsaugen vom Ostern her. Und ich möchte gehen und es hinausrufen, mein Erlöser lebt. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Amen. Ich möchte es gemäß der Schrift tun. Jeder, der um Vergebung gebeten haben, dir sind deine Sünden vergeben. Ich entlasse dich ohne diese Schuld. Das ist Ostern. Ist doch genial, oder? Er hat bezahlt. Aber ich sage es auch so, wie der Herr Jesus das gesagt hat, geh und sündige hinfort nicht mehr. Gib dir ein bisschen mehr Mühe, als Kind Gottes zu leben. Und du wirst es mit seiner Hilfe schaffen. Ostern ist eine Mischung aus Weihnachten, aus Pfingsten, aus Himmelfahrt und Ostern selbst. Damit möchte ich euch in die Osterfreiheit entlassen. In Jesu Namen. Amen.